Herzlich willkommen zu Folge 4 der Reihe der verrückten Folge. Wir nehmen am Stück hintereinander eine ganze Menge Folgen auf, denn die Urlaubstage stehen auch bei uns mal an. Aber wir wollen euch natürlich nicht hängen lassen und nehmen deshalb am Stück auf. Jetzt ist es 22 Uhr. Ich hoffe, ihr habt alle anderen Folgen gehört. Ich denke, die Folge Oma, das ist Social Media, ist auf jeden Fall wert reinzuhören. Und bitte postet unter dem Hashtag Kartoffelalgorithmus. Das ist mein persönlicher großer Traum. Jetzt wollen wir uns mit was beschäftigen, was ich unglaublich interessant ist und interessant finde und bisher bei drei YouTubern, Schrägstrich-Künstlern gesehen habe. Dazu zählt unter anderem der DJ Deadmau5, dazu zählt Red und Link von Good Mythical Morning und Linus Tech Tips. Was verbindet all diese drei doch sehr unterschiedlichen YouTuber bzw. Künstler? Sie alle haben noch eigene Plattformen aufgebaut, wo sie gemeinsam mit ihrer Community interagieren, Inhalte teilen und sie quasi an exklusivem Videocontent teilhaben lassen. Chris, bei wem hast du denn das schon mitbekommen, dass sie das nutzen? Du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass du vor allem einen Podcast kennst, die das schon extrem lange machen. Vielleicht magst du das mal kurz teilen.
Genau, also der Podcast ist Harmontown von Dan Harmon und Co. Die Gruppe ist ein bisschen gewachsen. Dan Harmon kennen die meisten wahrscheinlich als einer der Co-Creator von Rick and Morty und von Community. Und die nehmen ihren Podcast auch schon, also seit Jahren auf, den kann man auch überall hören. Und der Podcast hat sozusagen zwei Komponenten. Also man kann den Podcast kostenlos überall hören, aber man kann gleichzeitig eben auch die Videos zu den jeweiligen Aufzeichnungen sehen. Und dafür muss man, glaube ich, für, weiß ich nicht, $5 im Monat oder so sich eben bei der Plattform anmelden und kann dann eben zu, also Exklusivinhalte und Videos, Videomitschnitte zu den einzelnen Aufzeichnungen sehen. Daher kenne ich das und wir hatten uns auch kurz darüber unterhalten, dass es auch in der, also jeder kennt natürlich vom Spiegel, ne, dass es also nicht alle Artikel in der App gibt, sondern es gibt bestimmte Spiegel-Plus-Artikel und einzelne Journalisten. Wir hatten zum Beispiel über Mark Manson gesprochen, der veröffentlicht eben auch irgendwie 4 Posts oder so, oder 4 Artikel im Monat. 2 davon sind kostenlos, 2 davon sind nur dann eben verfügbar, wenn man sich tatsächlich das Premium-Abo holt. Aber bei diesen YouTubern interessiert mich halt insbesondere, wie sieht die Plattform aus, beziehungsweise was ist das für Content, was die da teilen? Sind das einfach Videos jenseits von YouTube? Also ist es quasi dasselbe wie YouTube, nur einfach nochmal losgelöst? Oder ist es auch anderer Content irgendwie? Differenziert sich das nochmal?
Bevor wir darauf einsteigen, was ich sehr, sehr gerne machen würde, will ich einfach nochmal kommunizieren, warum mich das so fasziniert, weil ich hab das Gefühl, das ist irgendwie was man sich einfach mal vor Augen führen muss. Wenn wir 20 Jahre zurückdenken, dann waren die einzigen, okay, da gab es schon Webseiten, aber waren die einzigen Medien, die Inhalte produzieren konnten, waren Fernsehsender und Radiosender. Die konnten Inhalte zur Verfügung stellen und relativ wenige Personen konnten die Inhalte für sehr viele Personen definieren und vorgeben. Dann kam YouTube und plötzlich konnte jeder Inhalte hochladen und für jeder konnte konsumieren am anderen Ende. Und das war ein tolles Modell. Und jetzt kommen wir in ein Modell hinein, wo sich aus diesem Ding heraus quasi wie eigene Communities bilden, die dann nochmal ganz eigene, abgeschlossene, in einem ganz anderen Raum nochmal, der nicht für alle zugänglich ist, Inhalte wieder konsumieren und dafür sogar Geld zahlen. Also etwas, wo jeder Fernsehsender in Deutschland sagen würde, dass die Leute Geld zahlen für uns, halten sie schon gar nicht mehr für so wahrscheinlich. Wenn ich mir angucke, Pro7 bringt eine Plattform Join raus, wo du umsonst streamen kannst. Du siehst halt ein bisschen Werbung davor. Oder du hast eine Plattform wie Puls, ne, von den Öffentlich-Rechtlichen, die YouTuber Geld geben, um ihre Formate zu produzieren und dann bei YouTube ohne Monetarisierung zu veröffentlichen. Aber du hast nicht, dass diese Plattformen eben dieses Zeitungsmodell plötzlich aufbauen und sagen, wir, weil sie eben staatlich schon finanziert sind durch die GEZ und da kein so ein Modell aufbauen, dass die Leute 5 Euro zahlen müssen, um die Inhalte zu sehen. Und das fasziniert mich daran, dass so eigentlich Persönlichkeiten so eine große Community aufbauen können, dass das Investment sich für sie lohnt, eine eigene Plattform zu eröffnen, auf der sie Inhalte zur Verfügung stellen und dafür auch Inhalte produzieren. Und das ist jetzt auch mein Übergang zu dem, was sie an Inhalten produzieren. Zum Beispiel Good Mythical Morning ist ein YouTube-Format, ist im Prinzip die klassische Morning-Show, wenn man so möchte, die es auch im Fernsehen gibt. Was sie haben halt daraus etwas entwickelt, dass es jetzt immer im Durchschnitt so 15 Minuten lang ist. Und wofür sie berühmt geworden sind, sind bestimmtes komisches Essen zu testen und gegeneinander zu ranken. Und haben da ihre komplette Community drumherum aufgebaut. Und die zwei sind natürlich Persönlichkeiten geworden, aber sie haben halt auch festgestellt, das Team hinter der Kamera, dadurch, dass sie dann hin und wieder doch auch mal in ihren Videos auftauchen, werden plötzlich auch zu Persönlichkeiten. Und ihre Plattform, die sie aufgebaut haben, die Mythical Society, ist zum einen eine Plattform zum Austausch der Fan-Community untereinander zu verschiedenen Dingen, zu Events, aber dort gibt's auch noch mal eben exklusiv Behind the Scenes im Prinzip. Aber es wird nicht nur, hey, wir halten mal die Kamera auf das, was wir eh drehen, es werden explizit Inhalte dafür produziert und nur dafür produziert. Und ähnlich verfahren die anderen Beispiele, die ich vorher genannt habe. Und das finde ich, ehrlich gesagt, sehr, sehr erstaunlich, dass sich das für diese Plattform rentiert oder für diese Persönlichkeiten rentiert und funktioniert.
Siehst du? Aber ist es nicht einfach nur, ist es nicht, also die Inhalte, die auf deren Exklusivplattformen teilen, sind das nicht auch einfach nur YouTube-Videos? Also du kannst ja auf YouTube die Sichtbarkeit deiner jeweiligen Videos einstellen. Manche Videos veröffentlichst du halt einfach öffentlich und andere Videos veröffentlichst du eben nur, dass Personen mit dem Link das sehen können und dann baust du dir halt mit verhältnismäßig wenig Aufwand deine eigene Registrierung zusammen. Und embeddest halt einfach deine YouTube-Videos da. Also für den Creator an sich im Hintergrund ist der Mehraufwand eben einmalig, die Entwicklung einer Website zu bezahlen, das, was sich ja absolut im Rahmen hält. Und dann produzierst du eben weiter deine Inhalte via YouTube und embeddest die eben einfach einerseits auf deiner eigenen Website mit den Links, die nicht für die Öffentlichkeit freigegeben sind und gleichzeitig produzierst du öffentliche Videos.
Warum mich das so fasziniert ist, weil es eben nicht so ist, dass die Videos nehmen, die sie eh produzieren würden und die auf die Plattform hochladen und dann habe ich halt da Zugriff drauf. Also
sie machen extra Content.
Es wird schon extra Content. Ja. Oder, also das normale Angebot wird davon nicht angefasst. Es ist für die Leute, ey, ihr wollt noch mehr? Dann geht hier hin und holt euch noch mehr und das kostet so und so viel Geld. Und das finde ich das Spannende daran. Natürlich hat es mit einem bisschen Fandom und Star-Status zu tun. Was ich mich aber natürlich frage ist, gibt es potenziell für bestimmte Marken, zum Beispiel würde Nike eine Plattform machen, zahle 5 € und du kannst geilen Videocontent konsumieren. Oder Red Bull, das passt nicht in ihre Marketing, 100 Pro. Nicht in ihre Marketingstrategie unbedingt, weil die Aufmerksamkeit ist ja schon das Marketing im Prinzip. Aber würden sie so eine Plattform machen? Ich kaufe zum Beispiel zum Teil Blu-rays oder Filme von Red Bull, wenn sie die auf geschlossenen Plattformen nur veröffentlichen, die von Red Bull produziert wurden. Kaufe ich hin und wieder schon, auf jeden Fall. Ist das ein Modell der Zukunft, dass ich quasi von Marken oder Stars, anstatt für bestimmte Kanäle zu bezahlen, also für YouTube zu zahlen oder für Spotify oder so, dass ich direkt von den Marken ein Abo kaufe, um ihre Inhalte zu konsumieren?
Im Sport bestimmt. Im Sport kann ich mir das total vorstellen, dass es einfach einzelne Sportmarken gibt, die besonders prädestiniert dafür sind, solchen Content zu posten. Das könnten Hersteller von Mountainbikes sein, das könnten theoretisch irgendwie Produzenten von Bällen sein im weitesten Sinne. Das muss nicht mal unbedingt irgendwie mit Fashion, also mit Sportbekleidung zu tun haben, sondern es geht halt auch so in Richtung Sportgeräte oder so. Und ganz so weit entfernt, finde ich, ist das halt nicht mit dem, von dem, was man so in der Fernsehlandschaft gerade in den USA sieht, wo dann eben doch unterschiedliche Sender immer privatisiert wurden, die sich eben lediglich auf einen verhältnismäßig kleinen Themenkomplex fokussiert haben und dann eben von dort aus zu einem relativ fetten Netzwerk geworden sind. So in etwa kann das eben auch weiter funktionieren. Also keine Ahnung, vielleicht findet, also Deadmau5 zum Beispiel steigert natürlich seinen eigenen Marktwert auch mit sowas, ne? Also die Leute feiern seinen Content, sie bezahlen für seinen Content und das Commitment zu ihm ist natürlich noch viel höher und dadurch steigert er eben gegebenenfalls den Verkauf seiner Musik oder von irgendwelchem Merch oder also ich meine im Zweifel irgendwelcher Konzerttickets oder sonst.
Das finde ich aber, Entschuldigung, das finde ich aber das Interessante daran. Du, klassischerweise würde man ja sagen, er veröffentlicht die kostenlosen Inhalte, wo er eben nicht seine Musik macht, sondern andere Sachen macht oder so, um überhaupt erst auf sich aufmerksam zu machen.
Ja, aber über den Zustand ist er ja darüber hinaus. Momentan, also er hat halt, ist jetzt mehr oder weniger Entertainer. Die Leute zahlen genauso für seine Konzerte, wie sie eben für seine exklusiven Inhalte zahlen. Für, also Musiker oder Schauspieler würdest du bestimmt für exklusive Inhalte zahlen. Wenn ich jetzt nochmal eine Special-Episode Friends gucken könnte oder so, dann würde ich mich natürlich eben für dieses Programm entsprechend anmelden. Genauso ist es bei Deadmau5 auch. Also er ist halt kein Newcomer mehr oder so. Er ist halt also einfach eine Nummer. Und wenn der jetzt exklusive Inhalte produziert, dann ist das halt ein Ding. Und dann zahlen die Leute dafür natürlich eben, wie gesagt, das ist einfach eine Analogie zu einem digitalen Konzert und das ändert nichts daran, dass es gleichzeitig natürlich die Werbetrommel rührt für echte Konzerte in der echten Welt. Ich finde, was interessant oder was eine interessante Hypothese wäre, dass sich diese einzelnen Netzwerke von einzelnen Personen aus einzelnen YouTube-Channels also weiterentwickeln zu größeren Kollaborationen, dass du also zum Beispiel auf dem Deadmau5 Exklusivkanal mehr und mehr Features mit anderen Artists siehst oder irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie Skrillex kommt zu Besuch oder was und die machen, spielen irgendwie gemeinsam an irgendwelchen Synthies rum oder sowas. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil in dem Augenblick ist es so, du zahlst mehr oder weniger für den Crossover-Effekt und mehr wird sich aus diesem Einzelkanal, hinter dem eben diese einzelne Person, diese einzelne Figur steht, ein Netzwerk entwickeln aus mehreren Creators. So, und dann bist du halt irgendwann bei einem Format wie SNL, und dann bist du halt irgendwann bei einem Format wie HBO, ne? Und dann bist du halt tatsächlich irgendwann ein richtiges Netzwerk, nur dass es einfach kein TV-Netzwerk ist, sondern ein rein digitales Netzwerk. Und ich denke, das ist, also es ist interessant, dass dieser Schritt jetzt so verhältnismäßig spät irgendwie erst entdeckt wird, weil je mehr wir darüber sprechen, desto mehr denke ich mir, wenn du dir einen entsprechenden Rang schon erkämpft hast und diese Relevanz einfach schon hast, du hast die Audience schon, du hast die Community und die würden viel dafür geben, einfach noch mehr Content von dir zu sehen, noch mehr mit dir interagieren zu können, dieses Gefühl zu haben, ein exklusiver Teil deiner Followerschaft zu sein, dann gibt der Fan-Community das, was sie wollen, eine exklusive Landschaft, wo sie sich wirklich als ein stark mit dir verbundener Teil fühlen können. Das macht absolut Sinn.
Glaubst du, dass es, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, okay, für große Marken, die schon etabliert sind, das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort da drin, was du ja auch oft genannt hast, macht es durchaus Sinn, auf diese Art und Weise Plattform noch aufzubauen. Wenn ich mir jetzt überlege, ist das ein Modell, was auch für ein B2B-Konzern funktionieren könnte? Einen Autoteile-Zulieferer, dass der eine eigenen Kanal aufbaut, wo die Leute potenziell sogar noch für bezahlen? Ist das ein Modell, was man sich vorstellen kann?
Ja, also ich kann es mir vorstellen. Ich sehe es tatsächlich ziemlich genau vor mir. Ich glaube, du musst halt unterscheiden zwischen, was gibst du in einem kostenlosen Kanal für Informationen, Preis, die generell also unterhalten und welche Informationen hältst du aber zurück, die trotzdem noch interessant wären, aber das Video dann eben weniger unterhaltsam machen. Also sagen wir, du hast vielleicht ein Szenario wie was weiß ich, wie wechsle ich einen Reifen oder so. Das ist ein Video, das ist für ziemlich viele Leute interessant, weil eben generell vor deinem ersten Roadtrip beschäftigst du dich halt mit dem Thema, und wenn du es halt noch nie gemacht hast oder noch nie damit konfrontiert wurdest, dann schaust du dir dazu ein YouTube-Video an. Aber du hast halt keinen Bock, irgendwie mega ins Detail reinzugehen. Du möchtest bitte einmal in 15 Minuten erklärt haben, worauf du achten musst und was du halt da machen musst. Dann ist das ganze Ding fertig und peng und weiter geht's. Ne? Und du musst es halt eigentlich auch nur bei einem Fahrzeug in der Kategorie deiner Größe wissen. Also so, dass du in etwa weißt, was du tust. Ja? Aber dann willst du halt dein Leben weiterleben. Jemand anderes, möglicherweise eben jemand, der sich irgendwie in der Ausbildung als Kfz-Mechatroniker befindet oder der einfach generell mit vielen verschiedenen Autos zu tun hat oder der sich eben einfach generell mit diesem Thema beschäftigen will, der hätte möglicherweise Interesse an einzelnen Detailinformationen. Der möchte möglicherweise auch sehen, wie das nicht nur für einen Kleinwagen aussieht, sondern wie wechsle ich denn jetzt auch einen Reifen an einem LKW beispielsweise, ne? Oder wie wechsle ich beispielsweise einen Reifen, wenn ich mit meinem Fahrzeug irgendwo im Schlamm stecken geblieben bin, keine Ahnung, ne? Also ich stecke auch da drin nicht, ich kann mir nur so Bullshit-Szenarien ausdenken. Aber ich sehe eben dieses Anwendungsszenario. Das Exklusivangebot ist eben ein spezielleres. Es ist etwas nischiger. Es gibt zusätzliche Informationen preis, aber wirklich eben auch nur für eine Audience, die also wirklich daran interessiert ist, diese Videos zu sehen. Ich finde, ein super Beispiel ist, ich liebe die Show Late Night mit Seth Meyers. Und die haben ein Segment, das nennt sich A Closer Look. Und das wird halt jedes Mal auf YouTube veröffentlicht. Und ich finde, das ist das beste Segment der Show. Mhm. Ich gucke den Rest der Show nicht. Mhm. Also ich zahle nicht, davon abgesehen, dass wir kein HBO bekommen in Deutschland ohne größere Umwege. Ich zahle aber nicht für ein HBO-Abo, weil ich halt kostenlos A Closer Look bei YouTube bekomme. Mhm. Und dementsprechend bin ich halt, also ich bin halt nur bedingt interessant als Zielgruppe für HBO. Ne? Aber wenn zum Beispiel Personen daran interessiert sind, die Interviews zwischen Seth Meyers und den Celebrities sich anzugucken, die dort zu Besuch kommen, die werden auch snippethaft auf YouTube geteilt. Snippethaft. Du siehst nie das ganze Interview. Mhm. Das heißt also, wenn du dich wirklich dafür interessierst, dann bist du durchaus gewillt, die Exklusivinhalte bei HBO freizuschalten. Und damit haben sie natürlich genau dieses Bedürfnis erzeugt. Ich glaube, das funktioniert in der Kfz-Branche, das funktioniert in dieser DIY-Branche, ne, Dinge einfach selber machen, das funktioniert in allen Reviews, also was weiß ich, möglicherweise in der Beauty-Szene kann ich es halt absolut sehen. Und für Marken kann ich mir langfristig auch vorstellen, dass die konkret eine Person nehmen, die in den Fokus rücken, mhm, und sagen, wir machen jetzt mit dieser Person, machen wir jetzt eine kleine Show. Mit dieser Person fangen wir jetzt so eine 7 Episoden an. Eine exklusive Show. Und wenn das funktioniert, dann holen wir uns eine zweite dazu und eine dritte und eine vierte und dann machen wir so einen Squad aus denen und dann machen die halt einfach einzelne Formate auf der Exklusivplattform. Boom. Ne? Und das sehe ich total. Also ich glaube, das könnten viele, viele, viele Brands tatsächlich machen, die in ihrem Produktportfolio einfach breit genug aufgestellt sind, dass sie unterschiedliche unterhaltsame Aspekte teilen können. Und ganz ehrlich, ich sehe leider diverse Formate, für die ich auch echt Geld ausgeben würde.
Das finde ich so interessant, dass zum einen, dass nur eine Bereitschaft potenziell da ist. Das ist erstmal, wo man ja sagt, eigentlich haben alle großen Outlets aktuell Probleme, dass Leute dafür Inhalte bezahlen. Nee, das stimmt nicht wirklich. Es diversifiziert sich. Nicht mehr eine Plattform kriegt nicht mehr 50 Euro, sondern 10 jeweils 5. Spezialinteressen. Eine Grundvoraussetzung ist, glaube ich, wie du gesagt hast, dass man Markenbildung betreibt. Also die Marke selbst muss in der Branche irgendeine Relevanz haben. Ansonsten brauchst du über so einen Kanal nicht nachdenken. Aber ich glaube auch, dass in diesem eine exklusive Community zu bilden, und das kann man ja vermarkten, wie man möchte, nach außen, hat auf jeden Fall zukünftig in dem Aspekt, dass sowieso jedes Unternehmen eine Art Media Production braucht, um diese Inhalte, die wir für Social Media herstellen müssen, herzustellen, kann das ein Baustein sein, der plötzlich ganz, ganz neue Türen für sie öffnet. Und
100 Pro. Okay. Ja, und einfach auch dieser Synergien wegen, ne? Also ich glaube, in einer Exklusivshow zum Beispiel auch exklusiv Produkte vorzustellen, kann einfach auf anderen Marktplätzen nochmal ein Mega-Booster sein. Also zum Beispiel, du teaserst irgendwie in einem kostenlosen Video Produkt XY an, Aber das tatsächliche volle Review findest du eben nur auf der Exklusivplattform. Ne? Also auch das wäre generell eben ein interessanter Punkt. Und ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hattest, auf jeden Fall haben wir heute schon mal drüber gesprochen, es ist eben eine gewisse Unabhängigkeit, die sich Creators einfach von großen Plattformen damit erkämpfen. Also wenn du über YouTube groß geworden bist, dann ist das natürlich geil. Und natürlich bist du Business Daddy YouTube irgendwie dankbar dafür, was es für dich getan hat. Nichtsdestotrotz siehst du halt, wie kurz teilweise eben Instagram-Karrieren sein können. Du siehst, wie YouTube-Kanäle eben aus dem kleinsten Debakel halt irgendwie eine Riesenkatastrophe machen und plötzlich eben die YouTube-Kanäle nicht mehr die sind, die sie mal waren. Natürlich hast du halt Angst, dass du komplett irgendwie von dieser einen Plattform abhängig bist. Und vor allem, wenn du noch jung bist, vor allem, wenn du noch ein junger Creator bist, du genießt natürlich auch deinen kreativen Freiraum und deine Unabhängigkeit, die Inhalte zu posten, die dir irgendwie wichtig sind, die du interessant findest. Und du hast ja auch keinen Job in irgendeiner fetten Corporation angefangen, sondern du bist halt du machst dein eigenes Ding, ne? Du machst deinen eigenen Scheiß. Also warum nicht die eigene Plattform haben, auf der dir niemand mehr auf die Finger klopft, wenn du irgendwie, was weiß ich, irgendwas falsch machst.
Ich glaube auch, also für alle, die eine Marke ausgebildet haben und da irgendwie eine Persönlichkeit haben, diese Unabhängigkeiten von den Variablen der Plattform, ist, glaube ich, auch für viele, also zum Beispiel für Linus Tech Tips war das ein Grund, eine eigene Backend zu bauen, eine eigene Plattform zu bauen, auf der sie noch Inhalte hosten können, falls YouTube halt sagt, okay, ab jetzt können alle nur noch YouTube Red gucken. Ja. Jeder muss 5 € zahlen, um YouTube zu nutzen. Boom.
Ja.
Und ich muss sagen, YouTube treibt mich auch da langsam hin mit diesem Doppelwerbeformat. Also es gibt nichts Nervigeres als das. Das wird immer schlimmer.
Ich dachte, du hättest längst YouTube Premium.
Nee. Mir fehlt der Mehrwert.
Tja. Du hast exklusive Inhalte, oder nicht?
Ja, aber mir fehlen die, also es gibt immer mehr YouTuber, die da Anreize, also jetzt gibt's zum Beispiel einen Corridor Digital, das ist so eine Special Effects Jungs, die haben einen eigenen YouTube-Kanal und machen da Inhalte und die feiere ich gerade total. Und die haben jetzt eine eigene, wie so eine Serie gestartet, die nur bei YouTube Red ist. Das gibt's ja schon ein paar Leute, die das gemacht haben. Und solche, so langsam schieben sie mich dahin. Und je mehr aus meinem Umfeld oder aus meinem Konsum Kreis, je mehr Creator dort Inhalte präsentieren, irgendwann wird der Punkt schon kommen. Aber aktuell ist halt noch nicht der Anreiz da. Aber solche Änderungen können halt Plattformen schnell transformieren und plötzlich bist du, ja, hast du den Zeitpunkt verpasst, wo du, sagen wir mal, den nächsten Schritt als Marke gehen kannst und was Eigenes aufbauen kannst.
Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es massiv einfach nochmal für eine Diversifizierung in den Plattformen sorgen wird. Und das kann halt, also das kann im Umkehrschluss, wenn zu viele Accounts das machen, kann es halt dazu führen, dass man einfach mega angekotzt ist davon, dass man für jede Art von Content einfach unterschiedliche Apps braucht. Also es ist so geil, dass wenn du weißt, du willst einen Film gucken, dann, also ja, es gibt jetzt verschiedene Anbieter, ne, irgendwie, Google Play Videos, Apple TV, Amazon und so weiter. Ich habe Netflix auf meinen Geräten installiert. Wenn ich einen Film gucken will, dann mache ich Netflix an. Wenn es den da nicht gibt, dann gucke ich den Film nicht. So, also ich weiß, wenn ich Multimedia-Inhalte suche, dann da ist Netflix. Ne? Das ist für mich einfach eine Form von Entschlackung aus diesem ganzen Klatter in meinem Entertainment-Alltag. Und es gibt für mich nichts Beruhigenderes, als zu wissen, da ist diese eine App. Und mit dieser einen App erfüllst du diesen Zweck. Peng. Und das war's. Und da, ich weiß, dass ich nicht 3 Apps brauche, um irgendwelche Filme zu gucken. Und ich weiß, dass wenn ich irgendwelche Inhalte sehen will, die ich eben auf YouTube finde, dann finde ich die eben auf YouTube. Ne? Und ich finde, das kann, müssen wir natürlich beobachten, ne, wie weit das geht. Das kann eben dazu führen, dass wenn jeder jetzt seine eigene Plattform baut und jede Plattform dann möglicherweise sogar auch noch ihre eigene App hat oder so, dann sind wir wieder in den Zeiten, wo wir uns Lesezeichen-Ordner in unseren Browsern setzen müssen, damit wir irgendwie unsere Bookmarks auf die Kette kriegen. Dann sind wir da, dass wir einen eigenen fucking Screen auf unseren Telefonen brauchen, um halt alle Apps zu sehen, über die wir die Multimedia-Inhalte streamen können, die uns interessieren. Und das ist halt scheiße. Das ist was YouTube, genauso wie Spotify und Apple Music halt geschafft haben, irgendwie aus unserem Leben zu entfernen. Sie haben es geschafft, die gesamte Library an Musik, die wir haben, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, ist die Datei jetzt im WAV oder MP3 oder MKV oder MP4 oder so, und bevor wir das auf unseren iPod ziehen, sondern dass wir halt einfach wissen, wir haben diese eine App, die feuern wir halt an und da hören wir halt alle unsere Mucke drin. Wir müssen nicht darüber nachdenken. Ich denke, wenn das zu krass, zu schnell wächst, und wenn es keine Form von Uniformisierung hier gibt, also dann wird das halt richtig nervig.
Also für alle jungen Zuhörer, ich glaube, eine App zu entwickeln, die für solche Art von Stars, denen ihrer singulären Plattform mit allen möglichen Anbietern irgendwie kombiniert, es könnte potenziell ein Markt werden, der interessant wird. Wo ich einfach nur die Creator auswählen kann. Ah, hey, ich will jetzt Deadmau5. Ich will das Deadmau5-Paket noch hinzufügen. Da sind wir dann, Wir kommen irgendwie immer wieder in dieselben Zyklen zurück. Jetzt, dann sind wir wieder beim Fernsehen, wo ich mir dann meine Privatsender dazu kaufe.
Genau.
Und jeder hat quasi seinen Channel, den er selber bespielt mit seinen Inhalten. Und ich zahle einfach für den Channel.
Ja gut, es ist dasselbe Entertainment-Medium. Es ist lediglich eine andere Plattform. Also ob es jetzt im Fernsehen läuft oder ob es jetzt im Internet läuft. Aber das Ding an sich ist eben, naja, es ist dasselbe, es ist Video-Entertainment. Ne? Und ganz ehrlich, der Trend, den sieht man ja auch in den Inhalten der TV-Branche zum Beispiel. Jetzt gibt's, war das ProSieben? Es gibt jetzt, für verschiedene Sendungen gibt es ja beispielsweise auch unterschiedliche Formate. Ich weiß, The Voice hat jetzt unter anderem eine eigene Subshow sozusagen für ausgeschiedene Kandidaten. Das heißt also, auch hier wird das Angebot immer weiter verbreitert. In den Germany's Next Topmodel-Finalen gibt es halt, während die Werbung im TV läuft, eine Fortsetzung der Show mit so ein bisschen Backstage hier und da, was du gucken kannst, während die Werbung läuft, sodass du quasi permanent auf verschiedenen Kanälen entertained bleibst. Da ist es sogar noch nerviger, weil du das Medium wechseln musst, weil im Fernsehen läuft halt gerade die Werbung. Du brauchst ein anderes Medium, um darauf eben weiter zu streamen. Aber generell sehe ich halt, also an verschiedenen Stellen, dass sich diese Medienformate aufsplitten, genauso wie sich eben unterschiedliche Sender aus dieser Senderlandschaft rauskappen. Und es ist noch im Bereich des Ertragbaren. Aber wenn wir es halt ein bisschen weiterspinnen, es kann relativ schnell wirklich an den Punkt kommen, dass wir diesen unglaublichen Komfort der Uniformisierung verlieren, wenn wir da nicht irgendwie eine entsprechende Lösung für finden.
Ja.
Spannender Ausblick.
Ja, vor allem der Ausblick dahingehend, was bedeutet es für Marken, wenn sie in diesem Game keine eigene Plattform oder dann keinen eigenen Sender in Anführungsstrichen haben, sondern dann wiederum darauf angewiesen sind, Werbung zu schalten bei den einzelnen Anbietern.
Ja.
Also hier frühzeitig zu sagen, wie können wir da was Eigenes entwickeln? Erstmal, um die Hoheit zu haben, Unabhängigkeit von den Plattformen zu haben, eine Community aufzubauen, die zu einem kommt, weil sie gerne Inhalte konsumieren wollen und sich mit der Marke identifizieren, hat einen unfassbaren Mehrwert aktuell und ist jetzt in dieser Brückenphase, in der wir uns befinden, ein spannender Baustein. Ja.
Absolut.
Gut, das war die vierte Folge aus unserer Reihe, die verrückte Folge. Es ist jetzt 22.25 Uhr für alle Zuhörer, die jetzt alle Folgen schon gehört haben. Als nächstes sprechen wir über, Chris, was ist unser nächstes Thema?
Amazon und Affiliate Businesses.
Alles klar. Also wer verstehen will, wie man bei Amazon verkauft und Geld verdient, wenn die Oma dort was einkauft, der kann bei der nächsten Folge zuhören.
Fuck die Oma wieder, ey.
Wir wünschen euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Keep talking about social.